Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Der tschechische Premierminister Wladimír Špidla trat heute seinen zweiten offiziellen Besuch der Slowakei an. Heute stehen Gespräche mit seinem slowakischen Amtskollegen Mikuláš Dzurinda und Feierlichkeiten anlässlich des 85. Gründungstags der Tschechoslowakei auf dem Programm. Premier Špidla wird auch an einem ökonomischen Forum in Bratislava teilnehmen. Am Dienstag wird Špidla mit dem slowakischen Parlamentspräsidenten Pavol Hruschovský und mit Staatspräsident Rudolf Schuster zusammentreffen. 62 Angehörige des Hubschrauberstützpunktes Bohoš bei Prešov und der Aufklärereinheit aus Brestov, die vom April bis zum Oktober dieses Jahres beim 3. tschechisch-slowakischen KFOR-Bataillon Kosovo tätig waren, sind heute in Prešov mit Medaillen für den Dienst im Ausland ausgezeichnet worden. Die KFOR-Soldaten übernahmen die Auszeichnungen vom Oberbefehlshaber der tschechischen Luftstreitkräfte, Ladislav Minařík. Minařík erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK, der Verteidigungsminister habe die Soldaten aus dem Grund ausgezeichnet, dass sie alle ihre Aufgaben höchst professionell erfüllt und die tschechische Armee würdig repräsentiert hätten. Der Energiekonzern ČEZ hat nach Meinung der tschechischen Atomsicherheitsbehörde einen Monat dafür, um in seinen Vorstand ein Mitglied mit entsprechender Qualifikation für die Atomenergie einzusetzen. Sonst kann der Konzern mit einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 10 Millionen Kronen bestraft werden. Darüber informierte die Chefin der Behörde Dana Drábová heute die Nachrichtenagentur ČTK. Der Energiekonzern steht im Widerspruch zum Gesetz über Atomenergie, nachdem er vorige Woche Jaroslav Mil von der Leitung des Konzerns abberufen hatte. Nach seiner Abberufung hat der Konzern, der die Atomkraftwerke Temelín und Dukovany betreibt, keinen Experten mit entsprechender Bildung im Bereich Atomenergie in seiner Führung. Im Prager Rudolfinum wird heute ein Pietätakt stattfinden, bei dem des namhaften tschechischen Publizisten und Schriftstellers Pavel Tigrid gedacht wird, der eine führende Persönlichkeit des tschechischen Exils war. Zum Pietätakt wurden unter anderem Staatspräsident Václav Klaus und sein Vorgänger im Präsidentenamt Václav Havel eingeladen. Pavel Tigrid starb im Alter von 86 Jahren Ende August in Frankreich. Václav Havel erklärte damals auf seinem Begräbnis, Pavel Tigrid sei nicht nur in unseren Erinnerungen geblieben, sondern er lebe auch weiterhin als Idee, als Standpunkt, als Inspiration, als ein Maßstab. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm begleitet Sie jetzt Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Herzlich willkommen nun bei Radio Prag zu einer Viertelstunde aktueller Kurzberichte, heute zu folgenden Themen. Erstmals in der Geschichte des tschechischen Staates soll in dieser Woche ein Gerichtsprozess live im Fernsehen übertragen werden, ein Vorhaben, das hierzulande keineswegs unumstritten ist. Am Dienstag jährt sich die Gründung der Tschechoslowakei zum 85. Mal. Radio Prag sprach aus diesem Anlass mit der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright, einer gebürtigen Tschechin, über ihre Erinnerungen an ihre Heimat in der Zwischenkriegszeit und die Teilung der Tschechoslowakei vor 10 Jahren. Am Wochenende fand in Prag eine internationale Konferenz über das Münchner Abkommen von 1938 statt. Auch hierüber berichten wir. Im Anschluss an das Tagesecho hören Sie dann eine neue Ausgabe der Sendereihe Eurodomino. Es ist ein absolutes Novum in der jüngsten tschechischen Geschichte. Erstmals seit 1989 wird an diesem Donnerstag und Freitag eine Gerichtsverhandlung live im Fernsehen übertragen. Es handelt sich um das Berufungsverfahren gegen Karel Srba, den ehemaligen Kanzleichef des tschechischen Außenministeriums, der im vergangenen Sommer der Vorbereitung eines Auftragsmordes an einer prominenten Prager Enthüllungsjournalistin beschuldigt und zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Der Fall hatte damals in der tschechischen Gesellschaft für enormes Aufsehen gesorgt und damit begründet das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen auch seine Absicht, das Berufungsverfahren live zu übertragen. Der geplante Auftragsmord an der Journalistin Sabina Slonková sei, so hieß es, eine Angelegenheit des öffentlichen Interesses. Anders sehen dies hingegen tschechische Spitzenpolitiker wie Premierminister Wladimír Špidla, Präsident Václav Klaus oder Justizminister Karel Čermák. Klaus erinnerte daran, dass die letzten öffentlichen Gerichtsprozesse in Tschechien während des Kommunismus stattgefunden hätten und befürchtet eine zu starke Politisierung des ganzen Prozesses sowie eine Beeinflussung des Richters durch die Medien. Sehr kritisch äußerte sich am Montag in der Zeitung Lidové Noviny auch der Journalist Jan Čulík, Herausgeber der Zeitung Britské listy. Er hält die Vorstellung, dass man das tschechische Justizwesen durch einen Medienrummel um Gerichtsprozesse verbessern könnte, für vergeblich und erinnert in diesem Zusammenhang an negative Beispiele aus den Vereinigten Staaten. Doch das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen hält trotz dieser Bedenken an seinem Vorhaben fest, und so kann die tschechische Fernsehöffentlichkeit am Donnerstag und Freitag den Prozess gegen Srba und weitere drei Angeklagte in dem Mordkomplott live zu Hause vor den Bildschirmen verfolgen. Karel Srba selbst übrigens hat gegen die Direktübertragung nichts einzuwenden, zitiert ihn die Zeitung Hospodářské noviny am Montag. Was ihn jedoch störe, sei das Vorhaben der Fernsehanstalt, zusätzlich Kommentatoren ins Studio einzuladen, die sich über den Fall äußern sollen. Die Tschechische Republik feiert an diesem Dienstag ihren Staatsfeiertag. Vor 85 Jahren wurde der erste selbstständige tschechoslowakische Staat gegründet, der mit der Trennung der Tschechoslowakei 1993 seine Existenz wieder beendete. Hören Sie mehr dazu von Markéta Maurova.
Von 1918 bis 1992, mit einer sechsjährigen Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs, hat der gemeinsame tschechoslowakische Staat existiert. Obwohl Tschechen und Slowaken seit dem 1. Januar 1993 getrennt in zwei selbstständigen Staaten leben, wird ihre Zusammengehörigkeit auch heute noch immer wieder unterstrichen. So verbringt etwa der tschechische Regierungsvorsitzende Wladimír Špidla in diesem Jahr den 28. Oktober bewusst in der Slowakei. Ziel ist es, neben offiziellen Treffen mit slowakischen Politikern in Bratislava auch der historischen Ereignisse vor 85 Jahren zu gedenken, als Tschechen und Slowaken ihren gemeinsamen Staat gegründet haben. Es ist natürlich ein Tag, an dem es ziemlich gut ist, in der Slowakei zu sein und hervorzuheben, dass unsere Beziehungen trotz der Teilung der gemeinsamen Republik wirklich hervorragend sind, erklärte Premier Wladimír Špidla kurz vor seiner Abreise. Gerade die Teilung Tschechiens und der Slowakei vor mehr als 10 Jahren war auch eines der Themen in dem Gespräch, das Radio Prag vor einer Woche mit der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright führte. Albright wurde in der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei geboren. Hat sie es als ein Problem empfunden, als der Staat, mit dem ihre Familie, ihr Vater Josef Gorbel, war ein tschechoslowakischer Diplomat, eng verbunden war, zerfallen ist?
Ano, byl to problém. A já jsem se vždycky ptala svého otce, jestli jsme Češi nebo Slováci.
Ja, es war ein Problem. Ich habe meinen Vater immer gefragt, ob wir Tschechen oder Slowaken sind. Und er sagte immer, du bist eine Tschechoslowakin. Wenn ich von mir schreibe, nenne ich es so. Die Trennung war für mich schwer. Aber wenn ich jetzt mit Tschechen und Slowaken spreche, sehe ich, dass sie wohl nicht so schlimm war, dass die Beziehungen jetzt wirklich besser sind. Diese Sache musste vielleicht geschehen, aber in der Zeit, als es passierte, dachte ich, dass es ein Fehler ist.
Hat Madeleine Albright Befürchtungen bezüglich der weiteren Entwicklung gehegt?
Ich dachte, dass ein größerer Staat mehr machen kann und dass diese Teilung in zwei Hälften nicht das Beste ist. Stolz darauf, besonders weil ich mich in meiner Arbeit mit Jugoslawien beschäftigt habe, dass es hier eine samtene Scheidung war.
Das Münchner Abkommen, der Weg zur Destruktion der Demokratie in Europa, so das Leitmotto einer internationalen Konferenz, die am Freitag und Samstag vergangener Woche im Prager Černín-Palais, dem Sitz des tschechischen Außenministeriums, stattfand. An diesem Treffen nahm buchstäblich die Elite der tschechischen Historiografie teil, zu Gast waren aber auch namhafte Historiker aus Frankreich, Großbritannien, Polen, Russland und der Slowakei. Dass die Ereignisse vor 65 Jahren nach wie vor genug Stoff für neue Auseinandersetzungen bzw. einen lebhaften Meinungsaustausch bieten, dokumentiert Jitka Mladková im folgenden Beitrag anhand von Äußerungen wenigstens einiger Konferenzteilnehmer.
Das Münchner-Abkommen sei eigentlich ebenso aktuell wie alle anderen Schlüsselmomente der Geschichte, in denen entschieden wurde, wie sich unser Land bzw. ganz Europa, beides ist kaum voneinander zu trennen, entwickeln würde, meinte Professor Jaroslav Panek in einem Gespräch mit Radio Prag. Ein Thema, das die Aufmerksamkeit vieler Historiker auf sich zieht, aber noch öfter die Aufmerksamkeit der Medien, behauptet Panek. Der Grund sei,
protože se objevuje, a to zcela pochopitelně, potřeba přehodnotit tradiční pohledy.
Weil selbstverständlich das Bedürfnis entstanden ist, die traditionelle Sichtweise auf diese Thematik neu zu bewerten, tauchen auch in unserer Presse unterschiedliche, mehr oder auch weniger auf Fakten basierende Meinungen auf. Manchmal auch solche, die in die Sphäre einer postmodernen Betrachtung übergehen, indem der Autor aus der Sicht eines Menschen, der das Resultat der Ereignisse kennt, sehr streng und oft mit wenig Verständnis über historische Persönlichkeiten urteilt.
Professor Panek sieht die Bedeutung der Prager Konferenz auch darin, dass die tschechische bzw. tschechoslowakische Tragödie des Jahres 1938-39 im europäischen Kontext präsentiert werden konnte. Nach Meinung eines der Organisatoren, Dr. Jan Jemacek, stießen jedoch schon immer kontroverse Meinungen zum Thema Münchner Abkommen aufeinander, was auch auf der Prager Konferenz zum Vorschein gekommen sei. In dieser Hinsicht sei bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema im Prinzip keine Entwicklung zu verzeichnen, meint Jemacek. Ihm zufolge habe es auch in Prag wie üblich sowohl kritische Stimmen, zum Beispiel in Bezug auf die Stellungnahme der tschechoslowakischen Regierung zu den Ereignissen im Herbst 1938, als auch Verständnis dafür zu hören gegeben. Die Fakten wiederholen sich. Viel Neues hat die Konferenz nach Niemeceks Ansicht nicht gebracht.
Tady půjde spíš do budoucna o to, jak budeme interpretovat jednotlivé záležitosti spojené s
Münchenem. Künftig geht es vielmehr darum, wie man die einzelnen Ereignisse um das Münchner Abkommen, sprich die Einstellung der damaligen Regierung bzw. ihre Akzeptanz dieses Dokuments, namentlich dann die Einstellung von Präsident Edvard Beneš interpretieren wird. Die Historiker gehen zwar von denselben Quellen, von denselben Fakten aus, ziehen jedoch aus ihnen paradoxerweise oft absolut unterschiedliche Schlüsse.
Davon, dass es bei der Bewertung der Historikerkonferenz in Prag Meinungsunterschiede selbst unter den tschechischen Historikern gab, zeugt zum Beispiel auch die Äußerung von Professor Jiří Pešek, der im Unterschied zu seinem Kollegen Němeček von einem eindeutig positiven Beitrag der Konferenz spricht.
Mnichov byl po dlouhá desetiletí něčím, co stálo mezi Československem a západní Evropou, jako jakési varování, pozor, Západ nás zradí.
Das Münchner Abkommen war etwas, was jahrzehntelang zwischen der Tschechoslowakei und Westeuropa lag und hierzulande als eine Art Warnung galt. Vorsicht, der Westen wird uns verraten. Das ist nun vorbei und diese Konferenz hat neben ihrer rein wissenschaftlichen Ebene klar gezeigt, dass es sich hierbei zwar um ein traumatisches Thema handelt, dass wir jedoch in der Lage sind, über dieses Thema sowie über unser gemeinsames Problem mit unseren Kollegen aus Westeuropa sehr produktiv zu diskutieren. Also ein Thema, das uns nicht mehr trennt, sondern an einen Verhandlungstisch zusammenführt. Im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen wurde am Wochenende eine Ausstellung mit dem Titel »Hier war das ganze Europa« eröffnet. Veranstaltet wird sie von der Gedenkstätte Sachsenhausen gemeinsam mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätte. Zur Eröffnung der Ausstellung wurden Überlebende des KZ Sachsenhausen eingeladen. Einer von ihnen ist Josef Kozorek, der 1939 als frischgebackener Diplomant zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war, als die Nazis Prager Studentenwohnheime erstürmten. Josef Kozorek war so nett, uns seine Eindrücke von der Veranstaltung in Sachsenhausen zu schildern.
Unsere Gruppe hatte zuerst die Besichtigung des früheren Konzentrationslagers absolviert und ein Lied bei dem Denkmal der gestorbenen tschechischen Studenten gesungen und Blumenstrauß hingelegt. Herr Professor Dr. Günter Morsch, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, hat früheren Häftlingen in der Eröffnungsrede begrüßt und über die Organisation der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen gesprochen. Der Gesangchor Slavik Pacov unter der Leitung der Professor Stanislav Pešička hat das Zusammentreffen »Hier war das ganze Europa« mit dem Gesang eröffnet. Die Ausstellung, wo über die einigen früheren Häftlinge aus verschiedenen Staaten Europa informiert wurde und viele Dokumente dort ausgestellt sind, ist sehr interessant.
Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung folgte Josef Kocourek gemeinsam mit den Mitgliedern des Chors Slavik der Einladung zu einem Besuch der tschechischen Botschaft in Berlin. Im Zuge der politischen Wende von 1989 hat sich auch das Selbstverständnis der tschechischen Gesellschaft in vielen Bereichen geändert. Dies schlägt sich nicht zuletzt unmittelbar in den Familien nieder. Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Die Geburtenrate sinkt stetig, die Scheidungsrate hingegen steigt. Heute werden in Prag bereits 3 von 5 Ehen wieder geschieden. Für ein gleiches Sorgerecht von Mutter und Vater nach der Scheidung setzt sich seit 1988 die Union der Väter für die Rechte des Kindes mit ihren etwa 200 Mitgliedern ein. Mit ihrem Vorsitzenden Daniel Njabeski unterhielt ich mich vor dieser Sendung über das veränderte Familienverständnis der Tschechen seit 1989.
Ja, Herr Njabeski, was hat sich nach 89 geändert? Es war ja früher sehr üblich hier, dass beide Eltern gearbeitet haben, das Kind kam in die Krippe. Ja. Und heute arbeiten im Grunde auch beide Eltern wieder, weil sie Geld verdienen müssen.
Früher, Family war in einem Haus, meistens dort waren 3 Generationen. Die Kinder, wenn die waren zusammen mit Großvater und Großmutter, die haben das zu Hause gelernt, wie man soll helfen für Großvater und Großmutter. Das alles ist durch diese Scheidungen nicht mehr, wenn ich war am Volksschule und im Gymnasium. Aus ganzer unserer Schulklasse war nur eine Junge aus geschiedener Familie. Heute in Prag sind das fast 60%. Was ist Neues? Das ist unser Familiengesetz. Unsere Union hat eine ganz große Welle gemacht gegen Justiz und mit Hilfe von vielen Politikern. Wir haben unsere Familiengesetze umgewechselt. Das heute ist das schon möglich, dass nach Scheidung die Kinder sind schon 1 Monat bei Mutter und 1 Monat beim Vater.
Ihr Sohn studiert in Deutschland. Sie kennen auch gut die dortigen Verhältnisse. Worin sehen Sie den Hauptunterschied zwischen der tschechischen und anderen Gesellschaften in Westeuropa, was jetzt dieses Verständnis von Familie und von Rollen zwischen Mann und Frau anbelangt?
Der Hauptunterschied ist, dass in Deutschland, wenn es schon ein Gesetz, zum Beispiel vom Gericht, dann ist das respektiert. Bei uns 90% Frauen nach Scheidung respektiert nicht, was ist im Gesetz. Mit Kindern und so weiter.
Eigentlich nähert sich ja die Entwicklung jetzt hier sehr stark derjenigen in Westeuropa an. Also wenn man die statistischen Daten anguckt, die Eheschließungen sinken, die Geburtenrate geht zurück. Ist das nicht auch eine natürliche Entwicklung, die heute weltweit eigentlich zu beobachten ist?
Also ja, natürlich ist das nicht. Das ist Unterstützer, kann man sagen, vielleicht von Kultur und so weiter. Aber natürlich ist das nicht.
Was vielleicht noch abschließend, Sie haben gesagt, also eine Sache war dieses Familiengesetz, was Ihr Anliegen war als Union der Väter. Ja. Was sind Ihre weiteren Pläne jetzt?
Sich zu verbreiten.
Daniel Njabeski war das, der Vorsitzende der Union der Väter für die Rechte des Kindes. Und mit ihm geht auch unser heutiges Tagesecho zu Ende. Im Anschluss folgt jetzt die Sendereihe Eurodomino mit Dagmar Keberlova.
Eurodomino Tschechien.
In der heutigen Ausgabe des Eurodominos beschäftigen wir uns mit dem Thema des europäischen Wirtschaftsraums und dessen Erweiterung um die 10 neue EU-Länder nächsten Jahr. Der geplante Vertrag hierzu wurde nämlich nicht unterzeichnet und dies wegen bilateraler Probleme, die Liechtenstein mit Tschechien und der Slowakei haben. Durch die Sendung führen Sie
Gerald Schubert
und Dagmar Keberlova.
Wegen seines historischen Besitztumsstreits mit Tschechien und der Slowakei hat es Liechtenstein am Dienstag in Luxemburg abgelehnt, den Vertrag über die Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraums zu unterzeichnen. Der Außenminister Liechtensteins, Ernst Walch, verweigerte ebenso wie die Außenminister Norwegens und Islands, die sich solidarisch mit ihm zeigten, seine Unterschrift. Diese drei Länder bilden neben den EU-Ländern den europäischen Wirtschaftsraum. Die Vertreter der künftig bald 25 EU-Länder haben den Vertrag indes unterzeichnet. Hintergrund des Streits ist die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Beneš-Dekrete erfolgte Konfiszierung des Vermögens der Adelsfamilie Liechtenstein. Tschechien zufolge hatte sich die Familie Liechtenstein damals zur deutschen Nationalität bekannt.
Liechtenstein lehnt diese Behauptung jedoch ab und verlangt vielmehr die Anerkennung der Gründung des Fürstentums im Jahre 1866. Den Gesamtwert des Vermögens der Familie Liechtenstein schätzt der Staat Liechtenstein auf 100 Millionen Euro. Wegen des Streits wurden bisher auch zwischen Tschechien und Liechtenstein die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern noch nicht aufgenommen. Der Termin des Beitritts der 10 neuen Länder zum europäischen Wirtschaftsraum parallel zur EU-Erweiterung am 1. Mai kommenden Jahres ist nun ernsthaft gefährdet, befürchten Beobachter. Der tschechische Botschafter bei der EU, Pavel Telička, bleibt aber zuversichtlich.
Derzeit hat das für uns keine Auswirkungen und ich hoffe stark, dass das auch in Zukunft so bleiben wird. Für uns ist wichtig, dass Tschechien sich gemeinsam mit weiteren neuen Beitrittsländern zum Zeitpunkt des EU-Beitritts, also am 1. Mai 2004, auch in den europäischen Wirtschaftsraum integriert. Wir haben noch Zeit, die Situation zu lösen und Liechtenstein und die zwei weiteren Länder dazu zu bewegen, doch zu unterschreiben.
Um eine Stellungnahme zu der entstandenen Situation seitens der Europäischen Union habe ich den ersten Rat der Vertretung der Europäischen Kommission in Prag, Ralf Dreyer, gebeten.
Ja, lassen Sie mich zunächst sagen, dass die Verweigerung der Unterschrift im Augenblick von der Kommission als eine bilaterale Angelegenheit zwischen Liechtenstein und der Tschechischen Republik angesehen wird. Wir gehen allerdings davon aus, dass beide Vertragsparteien in der Lage sein werden, dieses Problem in Zukunft zu lösen.
Der Botschafter bei der EU, Nikolaus von Liechtenstein, der Bruder des Herrschers von Liechtenstein, betrachtet es als normal, dass die Tschechische Republik die Existenz seines Landes anerkennen soll. Laut Botschafter Telička bietet Tschechien dies seit 1993 an, also seit der Gründung der Tschechischen Republik. Wir werden alles machen, um eine Lösung zu finden. Dies ist keine endgültige Situation, sagte Prinz Nikolaus nach der gescheiterten Unterzeichnung. Liechtenstein verweigert die Unterzeichnung nicht prinzipiell, aber es sei notwendig, dass alle Seiten guten Willen zeigen. Darum werden sie sich jetzt bemühen, meinte Prinz Nikolaus weiter. Sowohl die EU als auch Tschechien hoffen, dass Liechtenstein am Ende unterzeichnen wird. Sollte die Unterschrift bis zum 1. Mai nicht vorliegen, würde dies Politikern und Analytikern zufolge jedoch keine tragischen Auswirkungen haben. Der tschechische EU-Botschafter Pavel Telička äußerte hierzu weiter.
Dies würde Folgendes bedeuten. Die EWR-Länder würden einen Binnenmarkt mit der EU haben, an dem wir uns nicht beteiligen würden. Wir wiederum würden einen gemeinsamen Binnenmarkt mit der EU haben, nicht aber mit diesen drei Ländern. Dies würde sich auf die 10 Beitrittsländer auswirken, denn im Rahmen des Vertrages soll es zu einer weiteren interessanten Liberalisierung des Marktes kommen.
Während Analytiker dies also als nicht als tragisch bezeichnen, würde dem Präsidenten der tschechischen Wirtschaftskammer Jaromír Drábek zufolge der EU-Beitritt dann an Bedeutung verlieren.
Es handelt sich hier um einen so bedeutenden Bestandteil der Beitrittsverträge, dass dies für uns eine absolut unannehmbare Situation wäre. Ich hoffe allerdings, dass es in den kommenden Monaten gelingen wird, günstige Bedingungen zu vereinbaren und sowohl der EU als auch dem EWR beizutreten.
Der Vertreter der EU in Prag, Ralf Dreyer, betrachtet es als wichtig, dass der Beitritt Tschechiens in die EU nicht gefährdet ist.
Ja, zunächst einmal bleibt natürlich die Kommission von diesem Vorfall nicht unberührt. Die Kommission ist dabei, eine Problemanalyse zu erstellen und zu sehen, in welcher Weise dieses Problem für alle Parteien in einem befriedigenden Maße gelöst werden kann. Aber die fehlende Unterschrift Liechtensteins unter den Vertrag über den europäischen Wirtschaftsraum gefährdet natürlich den Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union nicht. Was es bedeutet, ist, dass der Vertrag über den gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum und den entsprechenden Beitritt hierzu nicht zeitgleich mit dem EU-Beitritt zum 1. Mai 2004 wie geplant in Kraft treten wird.
Nicht zuletzt ist auch eine beträchtliche Geldsumme im Spiel. Die drei EWR-Länder müssen für den Zugang zum Markt der neuen EU-Länder Gebühren zahlen. Insgesamt 600 Millionen Euro innerhalb von 5 Jahren an die 10 neuen Länder und die 3 ärmeren EU-Länder, also Spanien, Portugal und Griechenland. Zusätzlich bietet Norwegen den neuen Ländern eine ebenso hohe Summe an, also noch einmal fast 600 Millionen Euro. Das würde Tschechien insgesamt 110 Millionen Euro einbringen.
Soweit, verehrte Hörer des Eurodomino mit Dagmar Keberlova, und soweit auch unsere heutige Sendung. Im Namen aller, die sich daran beteiligt haben, verabschiedet sich aus dem Prager Studio Silja Schulteis. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 a 20.